Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
Ja, Sonderausgabe sozusagen, Breaking News, Brennpunkt nach der Tagesschau. Extraschlag nennt sich dieses Format. Eine kurze Ausgabe, so 15 Minuten peilen wir an, schaffen wir wahrscheinlich eh nicht, werden eh 17, aber wir versuchen unser Bestes. Hanno ist da, Dennis ist da, ich bin da, großartig. Es geht um Medikamente, die man brauchen kann, wenn man Bluthochdruck behandeln möchte. Haben wir ja in der Langfolge schon drüber gesprochen und das ausgeklammert, weil es einfach zu lange werden würde. Leg's los, was kann man machen?
Ja, also wir stellen ja fest, wir können viel Gutes tun, aber wir können nicht allen einen normalen Blutdruck verschaffen durch unsere nicht medikamentösen Maßnahmen. Da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Also haben wir eine Menge Patienten, wo wir eine medikamentöse Therapie beginnen müssen. Mhm. Und es gibt vier, sagen wir mal, Wirkstoffe, Wirkkategorien, die eigentlich am häufigsten eingesetzt werden. Und es gibt noch so Reservemedikamente, die man sehr, sehr selten einsetzt, wenn der Blutdruck wirklich schwer einzusetzen ist. Mhm. Und ich denke, Hanno, wir wechseln uns mal ab. Wir machen jetzt jeder mal so ein bisschen hin und her eine Wirkstoffgruppe. Die vielen Patienten werden ja auch eins oder andere halt raushören. Und ich würde anfangen mit dem Beta-Blocker. Mhm. Das ist ein Medikament, was sehr häufig verschrieben wird, was gar nicht mehr unbedingt als Erstlinienmedikament in den Leitlinien für den Blutdruck vorgesehen ist. Mhm. Wie wirkt es? Es ist so, dass es im Prinzip Rezeptoren am Herzen gibt für unsere Stresshormone. Das sind die Beta-Rezeptoren, deswegen auch Beta-Blocker. Mhm. Und diese Stressrezeptoren werden Hormone docken da an und machen quasi schnellen Pulsschlag, machen kräftigen Pulsschlag, erhöhen den Blutdruck. Mhm. Und wenn wir die jetzt blocken mit den Medikamenten, können diese Stresshormone da nicht mehr andocken und diese Effekte nicht mehr ausüben. Okay. Und das sorgt dafür, dass der Blutdruck so 5 bis 8 mm Hg, im Mittel kann man ungefähr sagen, durch diese Beta-Blocker sinkt. Mhm. Die Einnahme ist ein- bis zweimal täglich und es ist relativ nebenwirkungsarm. Es senkt natürlich den Blutdruck, ja, es senkt die Pulsfrequenz und es kann müde machen, abgeschlagen, was aber ein Effekt ist, der sich häufig mit der Einnahme über die Zeit auch wieder gibt. Und ansonsten sind die Medikamente sehr gut verträglich. Andere Patienten kennen sie auch von Herzrhythmusstörungen. Mhm. Es gibt eine mehr, die bisher eigentlich nicht belegt werden konnte. Und das ist Beta-Blocker machen den Mann impotent. Das ist etwas, was wirklich in der Gesellschaft tief verankert ist. Und es gibt gute Untersuchungen quasi mit einem Placebo- und Beta-Blocker, wo die Impotenzrate in beiden Gruppen gleich hoch ist. Das heißt, es gibt keinen Beleg medizinisch dafür, dass ein Beta-Blocker impotent macht. Das ist also kein Grund, dieses Medikament nicht zu nehmen. Und wenn Impotenz auftritt im Rahmen dieser Therapie, muss über andere Ursachen zumindest auch nachgedacht werden. Mhm. Und das ist nur mal wichtig zu verstehen, weil das eine große Angst der Leute ist, wenn sie es einnehmen und das die Leute auch beeinflusst und das zu Impotenz führen kann, dieser psychologische Druck. Und deswegen ist es wichtig, da Aufklärung zu betreiben. Beta-Blocker sind in keinen Zusammenhang gebracht worden mit Impotenz beim Mann. Mhm. Aber warum nimmt man sie jetzt nicht mehr so regelmäßig? Weil es Medikamente gibt, die eigentlich besser den Blutdruck senken können und auch noch größere Effekte haben. Und deswegen ist der Beta-Blocker heute nicht mehr die Erstlinientherapie. Mhm. Aber viele Patienten nehmen ihn und wir setzen ihn gerne auch irgendwann ein zusätzlich.
Okay. Unter welchen Umständen würdest du den Beta-Blocker denn als Erstlinientherapie einsetzen?
Ja, Begleiterkrankungen sind da ein Thema. Zum Beispiel das Vorhofflimmern, andere Herzrhythmusstörungen oder auch die koronare Herzerkrankung, die Verkalkung der Herzgefäße. Es gibt so ein paar Begleiterkrankungen, wo der Beta-Blocker zwingend gegeben wird und dann macht es Sinn, auch den Blutdruck damit gleich mitzubehandeln.
Hm. Genau, zu der Geschichte mit der Impotenz. Ich habe tatsächlich ein paar Patienten, die aber darüber berichten, dass die Libido nicht mehr so da ist. Ne? Also, dass der Beta-Blocker generell den Kreislauf runterfährt und auch bis hin zu Antriebslosigkeit führen kann. Das sind Sachen, die man da auch bedenken muss, über die ich die Patienten auch aufkläre.
Und betrifft dann Mann und Frau in dem
das
Fall.
Das betrifft dann Mann und Frau.
Ja, genau. Das ist halt dämpfend.
Hm. Okay. Genau.
Deswegen nehmen ja auch zum Beispiel Redner Beta-Blocker vor großen Reden, die, wenn sie sehr aufgeregt sind, oder Prüfungsangst wird damit bekämpft. Also es gibt auch einen schwarzen Markt für Beta-Blocker.
Ist auch nicht so gesund wahrscheinlich.
Es ist auch in der Tat auf der Dopingliste, zum Beispiel für Schießsportler, Dartwerfer, also alles, wo du eine ruhige Hand brauchst, ist das ein immenser Vorteil, einen Beta-Blocker zu nehmen und deswegen eine dopingpflichtige Substanz.
Ja, sehr nachvollziehbar.
Ja. Ja. Eine weitere Wirkstoffklasse, die dann aber tatsächlich meistens eingesetzt wird als erstes, ist, ist der sogenannte ACE-Hemmer. Mhm. Zusätzlich zu den Prinzipien der Therapie ist aber auch noch zu sagen, dass wenn der Blutdruck im Mittel, ne, also entweder dann durch die Messung in der Praxis oder die Heimmessung bestimmte Werte überschreitet, also über 150 zu 90 liegt, beziehungsweise im diastolischen Bereich über 100, dann sollte man direkt zwei Medikamente nehmen. Mhm. Ne, bis 150 kann man auch, braucht man erstmal nur eins einsetzen, gucken, wie es wirkt, aber ab diesem Wert sollte man zwei Medikamente einnehmen. Und ein Bestandteil ist in vielen Fällen der ACE-Hemmer, der in der letzten Folge hat der Dennis ja schon angesprochen, dass die Niere Hormone aussendet, um den Blutfluss durch die Niere zu regulieren, was auch Einfluss auf den Blutdruck hat, also ihn erhöht. Und der ACE-Hemmer, der hemmt diese Hormonbildung, weil diese Hormone nicht nur an der Niere wirken, sondern an allen Gefäßen im Körper. Und der nimmt dann die Wirkung von diesem Hormon weg und senkt dadurch den Blutdruck. Ist sehr gut zu vertragen, aber in manchen Fällen kann es zu Reizhusten kommen.
Okay, hoi.
Ne, also das berichten sehr viele Patienten und da gibt es ein anderes Medikament, den sogenannten AT1-Blocker. Das ist ein anderer Schritt in der Produktion dieses Hormons, wo die Synthese des Endhormons sozusagen gehemmt wird und den kann man dann alternativ benutzen und der wirkt genauso gut.
Mhm. Es zeigt, der Körper ist ein komplexes System.
Ja,
man kriegt Husten, wenn man das nimmt.
Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Da, den Spruch, den finde ich richtig gut, weil der ist, glaube ich, wahr.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, eins möchte ich noch ergänzen, und zwar die verschiedenen Namen der Medikamente, also vor allem die Wirkstoffname. Das sind nicht die Namen, die vorne drauf gedruckt sind, sondern das Kleingedruckte. Das sind am Ende zum Beispiel die Sartane, also Valsartan, Candesartan, das sind diese AT1-Blocker, kann man daran erkennen. Mhm. Dann Ramipril, Lisinopril, das sind die ACE-Hemmer, auch eine Wirkstoffgruppe. Und so kann man Medikamente halt zuordnen und deswegen zum Beispiel Beta-Blocker, Bisoprolol, Metoprolol, da haben wir das Olol. Mhm. Und das ist halt schön zu erkennen, was nehme ich da eigentlich? Und das ist nicht der Name vorne dick drauf, sondern das Kleine, der Wirkstoffname unten drunter.
Gewollt dementsprechend.
Genau, dass man auch weiß, was gehört zu was und was hat ähnliche Wirkung, damit auch der Arzt nicht durcheinander kommt. Das gilt nicht immer 100%, aber in den meisten Fällen ist das so. Mhm. Und dann kommen wir zur nächsten Gruppe, die Calcium-Antagonisten. Mhm. Amlodipin, Lercanidipin, die Ipine.
Die Ipine.
Und Calcium-Antagonisten, die wirken wirklich an den Gefäßen und sorgen dafür, dass sich die Gefäße entspannen. Mhm. Das heißt, das sind am Ende, Calcium ist ja ein Salz, was für die Zusammenziehen der Muskulatur wichtig ist und das wird da adressiert durch diese Medikamente und die wirken wirklich sehr gut, sind auch gut verträglich, aber können schon mal, gerade bei Frauen sieht man das häufiger, Wasser in den Beinen auslösen und auch gewisse allergische Unverträglichkeitsreaktionen und dann muss abgesetzt werden und das sieht man wirklich ab und zu mal, muss man sagen, ist nicht gefährlich. Muss aber dann eine Therapiewechsel auf ein anderes Präparat stattfinden.
Aber man kann gegensteuern dann.
Man wechselt das Präparat.
Genau.
Also man lässt es weg, es wird nicht vertragen. Genau. Man nimmt ein anderes Medikament, um den Blutdruck zu senken.
Ja.
Wie gesagt, meistens gut verträglich, aber in seltenen Fällen ist es so, dass es da Probleme geben kann.
Genau, die letzte Wirkstoffklasse ist die Klasse der wassertreibenden Medikamente. Ich hatte ja in der letzten Folge auch das Beispiel des Stroms benutzt und beziehungsweise des elektrischen Stroms. Und das, wenn man quasi den Strom verringert, ne, dann wird auch gleichzeitig der Widerstand kleiner. Vielleicht wird mich jetzt mein Physiklehrer wieder. Aber gut, ich glaube, dass ich genau, Herr Weber, ich glaube aber, das ist so, ja. Und wenn ich mit den Diuretika vermehrt Wasser über die Nieren ausscheide, wird auch gleichzeitig der Druck geringer. Da muss man natürlich aufpassen, dass man mit dem Wasser nicht auch noch die Blutsalze zu niedrig fährt. Es gibt da bestimmte Medikamente, die gerade bei älteren Damen dazu führen, dass die zu wenig noch im Blut verbleibt. Und das kann dann auch zu schweren Formen der Verwirrung führen. Na, also das Gehirn ist da sehr, sehr empfindlich.
Nimmst du das denn öfter?
Ja, ich habe
dann vor
so wie so ein Diabetiker die Pumpe. Also die ist da hinten.
Ja, die Diuretikerpumpe.
Ja. Genau. Ja, das sind aber tatsächlich, wir machen jetzt Spaß darüber, aber bei den Patienten, die es haben, das ist ganz furchtbar. Das sind, das nennt man hirnorganisches Psychosyndrom. Mhm. Da weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist im Krankenhaus, gerade auch wenn man akut entwässern möchte, sind das häufige Nebenwirkungen. Da muss man dann auch als Niedergelassener stark darauf achten, dass bei den Medikamenten der Elektrolythaushalt dann doch noch ausgeglichen ist. Das kann man dann durch regelmäßige Blutkontrollen machen. Mhm. Sind sehr effektive Medikamente, kann man in der Bluthochdruckbehandlung trotz dieser Nebenwirkungen ganz gewissenhaft ansetzen.
Ja, genau. Ja, und sie senken das Natrium, da sind wir wieder beim Salz. Das ist ja auch
genau.
Spannend.
Ja. Ne? Ja. Genau.
Genau. Das vielleicht noch eingangs. In der Langfolge kann man hören, wie du Bluthochdruck anhand einer Analogie aus der Elektronikszene sozusagen erklärst. Deswegen der Hinweis eben auf das Elektronische.
Genau. Und die vier Hauptwirkstoffklassen haben wir zur handelsüblichen Blutdruckeinstellung, bei der 80% mindestens der Patienten gut eingestellt sind. Mhm.
Wichtiges Thema ist die Kombinationstherapie, denn wir kommen oft nicht mit einem Präparat alleine zurecht. Und wir brauchen dann, und das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, teilweise eine Kombination aus 2, 3, 4 oder vielleicht sogar mehr Medikamenten. Und wenn wir da hinkommen und immer mehr Medikamente kombinieren, kommen irgendwann die Reserve-Medikamente, von denen wir sprachen, die wir jetzt nicht im Einzelnen durchkauen. Aber was ist der Nachteil dieser Medikamente? Die sind bei weitem nicht so gut verträglich und führen häufiger zu Nebenwirkungen und sind deswegen mit Vorsicht einzusetzen und werden deswegen nicht direkt empfohlen, sondern erst, wenn der Blutdruck durch diese Medikamente und Kombinationstherapien nicht zu regulieren ist. Mhm. Und das Letzte, was wir eigentlich zur Verfügung stehen haben, ist, wenn wir jetzt sehen, die Medikamente, alles wirkt gar nichts mehr, dann gibt es Eingriffe, die den Blutdruck senken können. Mhm. Jetzt denkt man, ja, wunderbar, Heilung, muss ich die Pillen nicht mehr nehmen.
Genau.
Leider funktioniert es so nicht. Die weit verbreitetste Methode ist die sogenannte Nierenverödung. In den Nierengefäßen wird verödet, und zwar laufen da Sympathikusnervenfasern. Das ist unser Stresshormonsystem. Und die können wir durch Strom, was wir abgeben, im Gefäß, also wir gehen über zum Beispiel die Leiste, einen Gefäßzugang, zu diesen Nieren, Arterien, Gefäßen und veröden dort mit Strom diese Nervenfasern, die sterben ab und können damit den Blutdruck senken, so um die 8 bis 10 mm Hg, je nach Studie, manche sind auch ein bisschen weniger. Und dieses ist aber noch ein bisschen experimentell, weil man sagen muss, dass es noch nicht ganz klar ist, wer ist der beste Patient dafür. Es gibt welche, die reagieren super, manche weniger gut. Mhm. Und man darf auf keinen Fall Nierenschaden erzeugen. Ne? Ja, denn wenn man da jetzt mit Strom verödet und die Niere nachher schädigt, das heißt, die Patienten müssen gut ausgewählt werden und in spezialisierte Zentren gegeben werden. Und in Deutschland, die Krankenkassen zahlen das noch nicht. Mhm. Das heißt, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Es gibt aber einzelne Zentren, die es durchführen. Und in der aktuellen Leitlinie, der neuesten europäischen Leitlinie zur Bluthochdrucktherapie, ist es eine Reserveempfehlung. Man kann es also machen bei ausgewählten Patienten in spezialisierten Zentren als Einzelfallentscheidung. Das heißt, wir haben keine Heilung für die breite Masse, die jetzt alle mal zur Verödungstherapie kommen und dann ihre Medikamente weggeben müssen können. Das ist es nicht. Aber wir haben was, was vielleicht in den nächsten Jahren uns hilft, Patientenmedikamente zu reduzieren. Und wir müssen nur rausfinden, für wen ist das wirklich geeignet.
Und man muss ja auch echt gut zielen, stelle ich mir mal so vor, in dem Organ.
Ja, das ist ja eher so, dass das eine Art Spiralia-Katheter ist, der quasi an die Gefäßwand an verschiedene Stellen gelegt wird und durch die Spirale auch verschiedene Punkte adressiert.
Okay, ja.
Zum Schluss würde ich gerne noch eine Sache, eine Patientengruppe, es gibt keine GruppInnen, oder?
Ich glaube nicht.
Ansprechen, die auch in der Praxis häufiger vorkommen. Und zwar Frauen im gebärfähigen Alter oder Schwangere. Mhm. Ja, und das wollte ich jetzt auch nicht zu ausführlich machen.
Du hast auch nur noch 2 Minuten, dann sind wir bei 17.
Siehst du?
Ja.
Und da muss man sagen, das sollte auch immer in Absprache sowohl mit dem Gynäkologen als auch mit dem Kardiologen erfolgen, eine solche Therapie. Mhm. Und auch, wie gesagt, Frauen mit Kinderwunsch in gebärfähigem Alter sollte man natürlich auch nur die Medikamente geben, die das Neugeborene, beziehungsweise nicht Neugeborene, sondern die Frucht nicht schädigen. Mhm. Und da gibt es im Prinzip eigentlich nur zwei Medikamente, die man guten Gewissens verschreiben kann. Das sind zum einen die Beta-Blocker und zum einen anderen das erst zu verschreiben, das ist Alpha-Methyl-Dopa. Mhm. Diese beiden Medikamente, die kann man geben, also nicht wirklich 100% bedenkenlos beim Beta-Blocker, weil das auch dazu führen kann, dass so eine gewisse Wachstumsverzögerung bei der neuen Frucht eintritt. Aber im Prinzip geht das meistens alles gut. Die Schwierigkeit dabei ist ja auch die ethische Frage. Wie führe ich Studien durch bei solchen Patientinnen? Ja. Schwierig bis gar nicht. Mhm. So, und das heißt, diese beiden Medikamente haben sich im Alltag etabliert. Die gelten als nicht gefährlich. Bei allen anderen Medikamenten würde ich nicht zu raten.
Ich glaube, da ist wichtig, Gynäkologe und Kardiologe sind, hast du schon gesagt?
Hat er schon gesagt, ja.
Ah, dann schneide ich es raus.
ich finde, man darf das auch doppelt sagen. Also, ich mein, dann würde ich eingreifen, neue Frucht, Schrägstrich, Baby im Bauch, kann man.
Ja, genau, also der Embryo. Ja, der genau, Embryo. Ja. Egal, ne, also egal über welchem, ne, die einzelnen Trimenons sind da verschieden auch gefährdet, muss man sagen, aber da würde ich jetzt keine Unterschiede machen.
Ja, verstehe.
Extra Schlag beendet.
Ich würde sagen, perfektes Timing, 17 Minuten 21, besser geht's nicht. Vielen Dank.
Nur zwei überzogen.
Genau. Ja, das gönnen wir uns.
Genau. Gut. Und die anderen Extraschlagfolgen kündigen wir dann in den Hauptfolgen, würde ich sagen, an.
Natürlich, wir machen es komplex, damit man auch die langen natürlich hören muss.
Ist ja muss.
Ich würde sagen, Ende. Ja, wir halten mal unsere Hörer ein bisschen im Dunkeln, wie wir weitermachen. Es muss ja auch spannend bleiben.
Ja, ja. Aber so viel ist gesagt, wir machen weiter.
Es geht weiter.
Ja. Es geht weiter.
Ja. In Bild und Ton. Echofunk.
Super, Dankeschön. Extra Folge, extra Schlag. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.